RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule in Graz gelten in Österreich 3 Tage Staatstrauer. Inzwischen ist eine weitere Frau an ihren Verletzungen gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten auf 11. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Der mutmaßliche Täter, 21, aus der Gegend. Ein ehemaliger Schüler, der die Schule nicht abgeschlossen hat. Keine weitere Aussage zum Motiv. Er hatte 2 Waffen dabei. Eine Faustfeuerwaffe und eine sogenannte Langwaffe. Pistole und Schrotgewehr heißt es. Die hatte er beide legal mit Waffenbesitzkarte.
In der Nähe eines Verteilzentrums für Lebensmittel im Gazastreifen soll es zahlreiche Tote gegeben haben. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium teilte mit, mindestens 36 Menschen seien durch Schüsse ums Leben gekommen. Das israelische Militär erklärte, man habe hunderte Meter vom Verteilzentrum Warnschüsse abgegeben. Die Armee hat die Zugangsstraßen zum Zentrum zwischen 18 und 6 Uhr zu militärischem Sperrgebiet erklärt. Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Gvir verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
Berlin soll der zentrale Anlaufort der deutschen Computerspielebranche werden. Der Senat hat den künftigen Standort des sogenannten House of Games bekannt gegeben, das Quartier Lux, nahe der Warschauer Straße. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Der Berliner Senat fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Auf 15.000 Quadratmetern sollen ab dem Frühjahr 26 nahe der Warschauer Straße zahlreiche Unternehmen und Start-ups aus der Games-Branche arbeiten. Bereits bekannt ist, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft im House of Games Büros beziehen wird.
Die Feuerwehr ist in Angermünde weiterhin im Einsatz, um den Brand in einer Halle zu löschen. Das 4000 Quadratmeter große Gebäude brennt seit dem Nachmittag. Dort gelagert sind Strohballen für eine Biogasanlage. Auch der Katastrophenschutz hat dort Materialien deponiert. Die Brandursache ist unklar. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts wolkenreich mit einigen Schauern bei rund 11 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 15, in Welzow 18 Grad. Morgen anfangs dichter bewölkt, danach freundlicher. Ab dem späten Nachmittag wird es verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad maximal. Die Zeit 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Und der kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Ich bin Christopher Gauber. Willkommen. Es ist ein schwarzer Tag für Österreich. Am Vormittag gab es in Graz einen Amoklauf an einer Schule, an der vor allem 14- bis 18-jährige Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat ein offenbar 21-jähriger ehemaliger Schüler die Tat begangen und mindestens 10 Menschen sowie sich selbst getötet. Auf einer Pressekonferenz äußerte sich der österreichische Kanzler Christian Stocker am Nachmittag in tiefer Trauer.
Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Borg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst erschüttert. Es gibt keine Worte, um den Schmerz, die Fassungslosigkeit und die Trauer auszudrücken, die ganz Österreich empfinden. Diese Tat trifft uns alle, als Menschen, als Eltern, als Gesellschaft in diesem Land.
Sagte der österreichische Kanzler Christian Stocker von der ÖVP heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Graz. Ja, noch hält sich die Polizei mit Details zur Tat und den Hintergründen zurück. Es heißt, man wolle Spekulationen nicht anheizen und auch die Schülerinnen und Schüler schützen, die Zeuge dieser grausamen Tat geworden sind. Was bisher bekannt ist, fasst uns Wolfgang Fichtel zusammen.
Ein dunkler Tag in der Geschichte Österreichs. Noch nie gab es in Österreich so viele Opfer bei einem Amoklauf wie jetzt an diesem Gymnasium in Graz. 10 Menschen, vor allem Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, auch eine Lehrkraft, getötet von einem ehemaligen Mitschüler, der sich danach selbst erschoss. Der 11. Tote. Einige sind noch schwer verletzt im Krankenhaus, Ein Opfer ist am Abend dort gestorben. Ganz Österreich ist erschüttert, sagt der Kanzler. 3 Tage Staatstrauer sind angeordnet und eine österreichweite Gedenkminute morgen Punkt 10 Uhr. Dem Zeitpunkt, als es geschah, als die Notrufe bei der Polizei einliefen, von Schüssen und Schreien am Gymnasium berichteten. Der Täter, ein 21-Jähriger, der selbst auf diese Schule gegangen war, sie ohne Abschluss verlassen hat. Das Motiv wird noch ermittelt. So bremst der Innenminister Spekulationen über Mobbing ab und ergänzt, es war ein Einzeltäter mit einer Pistole und einem Gewehr, Waffen, die er legal besaß. Der junge Mann ist der Polizei bisher nicht aufgefallen. Die Stadt Graz unter Schock, die Menschen rücken zusammen, lange Schlangen vor dem Blutspendedienst des Roten Kreuzes. Jugendliche, die mit dem Schrecken davongekommen sind und deren Angehörige, werden psychologisch betreut. Jetzt müssen wir füreinander da sein, sagt die Bürgermeisterin.
Informationen von Wolfgang Fichtel. Ja, die Fragen bleiben. Wie kommt es zu solchen Amoktaten und wie können sie vielleicht verhindert werden? Darüber hat Romy Hiller bei Tagesschau 24 mit der forensischen Psychologin Caroline Roschti gesprochen und sie zunächst gefragt, wenn sie die Tat von Graz sieht. Was ist darin auffällig oder bemerkenswert?
Naja, zunächst einmal haben wir seit längerem im deutschsprachigen Raum eine Tat an einer Schule, also eine Amoktat an einer Schule, bei der sehr viele Menschen angegriffen und zum Teil auch getötet wurden. Was weniger ungewöhnlich ist in diesem Phänomen ist, dass es ein ehemaliger Schüler ist, der quasi an die Schule, an der er gewesen ist, zurückgekommen ist.
Das heißt ja, der Täter soll, so berichten zumindest österreichische Medien, in der Schule, wo er jetzt dieses Blutbad angerichtet hat, gemobbt worden sein. Das ist allerdings Jahre her. Der Täter ist ja jetzt 21 Jahre alt gewesen. Wie nachhaltig kann denn Mobbing die Psyche eines Menschen beeinflussen?
Also die Erkenntnisse zu zielgerichteten schweren Gewalttaten an Schulen sind die, dass wir einen zentralen Missstand bei diesen Personen haben. Das kann Mobbing sein, kann aber auch eine andere Erfahrung sein, dass die Schule zum Beispiel schuld ist am Nichterreichen der Ziele. Und dass dieser Missstand nicht bewältigt werden kann, dass da wenig Coping-Mechanismen sind, vielleicht auch wenig Unterstützung. Und aus diesem Missstand heraus, der eben nicht gelöst werden kann, ergibt sich dann die Schuld bei jemand anderem und ja, sozusagen dann auch ein Weg zur Gewalt, dass jemand anderes sterben muss dafür. Und also in diesen speziellen Fällen ist es dann auch so, dass bestimmte Identifikationsprozesse stattfinden können, dass man sieht, dass derartigen Tätern im Internet zum Beispiel auch ein Forum geboten wird und man bekannt werden kann durch eine derartige Tat, für etwas zu stehen sozusagen.
Der Täter, so ist jetzt bekannt geworden, hat offenbar einen Abschiedsbrief hinterlassen, was ja jetzt nicht für eine Kurzschlussreaktion spricht. Aber die Tatsache, dass er sich selbst gerichtet hat, war das ebenfalls Teil seines Plans? Was meinen Sie?
Also es ist relativ häufig bei der Dynamik Amok an Schulen so, dass die Täter auch den eigenen Suizid im Skript haben. Im Vorfeld haben wir auch suizidale Anzeichen, Hoffnungslosigkeitsäußerungen oder auch Suizidäußerungen als Warnsignale hingehend.
Ja, wenn Sie von Hoffnungslosigkeit sprechen, davon, dass eben viele Täter Suizidgedanken haben, wenn das Warnsignale sind für solche Amoktat, müssten wir dann einfach aufmerksamer werden?
Es ist oft so, dass die Warnsignale bei der Peer Group sind, bei den Mitschülerinnen und Mitschülern oder auch bei der Gruppe der Gleichaltrigen. Und dass diese Warnsignale dann letztendlich auch zu einer verantwortungsvollen erwachsenen Person kommen müssen. Und es da mehr Sensibilisierung bedarf, sich mitzuteilen, wenn man sich Sorgen um jemanden macht oder auch wenn man Angst vor jemandem hat. Durch dieses Mitteilen können dann Prozesse in Gang gebracht werden, um einem Menschen Unterstützung sozusagen anzubieten.
Wie kann man denn vorbeugen? Gibt es eine Art Prävention, die wirksam ist?
Also in Deutschland ist es so, dass wir Krisenteams an Schulen haben, in denen es darum geht, auch präventiv zu arbeiten, auch im Bereich der Gewaltprävention und dort Sensibilisierung zielgruppenspezifisch vorzunehmen, einmal bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Lehrkräften hinzuschauen, was bedeutet es, wenn jemand zum Beispiel auch eine Todesdrohung äußert oder eine suizidale Äußerung, Hoffnungslosigkeitsäußerung. dass das einmal von Lehrkräften hingeschaut wird, aber auch natürlich die Mitschülerinnen und Mitschüler sich mitteilen, man dann dort hinschaut. Und dieses Krisenteam sollte nicht nur innerschulisch vernetzt sein, sondern auch außerschulisch vernetzt sein. Zu professionellen Fachkräften, das kann Psychiatrie, Psychotherapeuten, aber auch andere Beratungsstellen sein. Die Krise, in der der Mensch sich befindet, kann ja sehr individuell sein, um dann, wenn ein grenzüberschreitendes Verhalten gezeigt wurde, wie zum Beispiel eine Drohung, zwar auch zu sagen, okay, das geht so nicht, aber auch zu gucken, warum ist das passiert, ist diese Person in einer Krise und dann Unterstützungsmaßnahmen anzubieten.
Aber dieses interdisziplinäre Netzwerk, von dem Sie sprechen, dieses Weitergeben von Informationen, von Warnsignalen, um eben früh Warnen und Auffälligkeiten weitergeben zu können, ist das überhaupt umsetzbar? Wir haben ja ein föderales Schulsystem, wir haben die ärztliche Schweigepflicht. Wie lässt sich das überhaupt in der Realität umsetzen?
Ja, also wir haben Schweigepflicht und das ist auch gut so. Wenn es aber um Eigen- oder auch um Fremdgefährdung geht, dann kann man Informationen weitergeben. Und es geht ja auch nicht nur um ein Weitergeben von Informationen, sondern natürlich auch mit der Person, um die es geht, zu sprechen und gemeinsam Unterstützungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Also einmal Unterstützungsmöglichkeiten ausarbeiten und auf der anderen Seite aber dürfen wir bei Eigen- oder auch Fremdgefährdungsaspekten Informationen weitergeben.
Das Kriseninterventionsteam jetzt in Graz, das kümmert sich jetzt um traumatisierte Mitschüler, die natürlich mit dieser Schockerfahrung zurückbleiben. Wie ist diese Erfahrung für Sie einzuordnen?
Naja, genau, wie Sie gerade sagen, zunächst einmal ist da ein Schockzustand, eine ganz, ganz hohe Belastung, riesengroßer Stress, der sich in den nächsten Tagen auch in Belastungsreaktionen zeigt, der verschiedensten Art, nicht gut schlafen können, immer wieder daran denken müssen, Angstgefühle. Und da gilt es einmal zu identifizieren, wer welche Hilfe braucht, also Kreise der Betroffenheit, wer braucht mehr Unterstützung, wer braucht weniger Unterstützung, Gesprächsangebote bereiten, Entlastung schaffen für die Person und dann natürlich werden einige auch langfristige Unterstützung, das heißt therapeutische Ansätze benötigen.
Sagt die forensische Psychologin Caroline Roschdi im Interview mit Tagesschau 24. Die israelische Führung gerät wegen des Kriegs im Gazastreifen und der anhaltend katastrophalen humanitären Lage dort zunehmend unter Druck. Doch auch die Lage im Westjordanland wird international kritisch beobachtet, nicht zuletzt auch wegen extremistischer Äußerungen aus der israelischen Ministerriege, die unter anderem eine Zwangsumsiedlung von Palästinensern und die Errichtung neuer israelischer Siedlungen im Westjordanland befürworten. Jetzt haben mehrere Länder zwei ultrarechte israelische Minister dafür mit Sanktionen belegt. Australien, Kanada, Neuseeland, Norwegen und auch Großbritannien. Und von dort aus London berichtet Gabi Biesinger.
Der britische Außenminister David Lammy erklärte, der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich und sein Kollege Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hätten zu extremistischer Gewalt und schweren Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern angestiftet. Smotrich hatte sich gegen die Zufuhr von Hilfsgütern nach Gaza ausgesprochen, während Ben-Gvir die Umsiedlung der Gaza-Bewohner gefordert hatte. Den beiden ultrarechten Ministern aus dem Kabinett von Präsident Benjamin Netanyahu ist nun die Einreise nach Großbritannien untersagt und dort befindliche Vermögen sind eingefroren. Der israelische Außenminister Gideon Saar nannte das Vorgehen empörend und erklärte, das Kabinett werde in der kommenden Woche über eine Reaktion auf die, Zitat, inakzeptable Entscheidung beraten. Bereits im vergangenen Jahr hatte die britische Regierung unter Labour-Premierminister Keir Starmer eine Teilaussetzung der Waffenexporte nach Israel veranlasst und vor wenigen Wochen dann Freihandelsgespräche mit Israel ausgesetzt und Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland verhängt. Außenminister Lemmy erklärte, man werde sich weiter für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza, die sofortige Freilassung der verbleibenden Geiseln der Hamas, für eine Aufstockung der Hilfsmaßnahmen und einen Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung einsetzen. Wie erst jetzt durch Berichte der britischen BBC bekannt wurde, hatten mehr als 300 Beamte des Außenministeriums in London bereits vor einiger Zeit in einem Schreiben an Außenminister Lemmy ihre Besorgnis über Israels Vorgehen im Gazakrieg zum Ausdruck gebracht. In dem Brief warnten die Außenamtsbeschäftigten demnach vor einer Komplizenschaft Großbritanniens bei, Zitat, Israels Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht im Gazastreifen.
Thank you. Die Zeit, es ist 21.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und das heißt jetzt erstmal Basketball. Würzburg hat im Playoff-Halbfinale gegen die Favoriten Ulmer ein entscheidendes fünftes Spiel erzwungen. Denn die Würzburger siegten zu Hause knapp 78 zu 77. Michael Küster.
Würzburg legte gleich mit Volldampf los, lag schon nach 5 Minuten mit 7 Zählern in Führung. Vor allem Würzburg Seljas zu Beginn mit einer überragenden Dreierverwertung. Trotzdem blieben die Schwaben dran und lagen zur Halbzeit nur mit 41 zu 44 in Rückstand. Nach der Pause weiter von beiden Mannschaften viel Tempo, aber die Fouls häuften sich, vor allem auf Würzburger Seite. Zu Beginn des vierten Viertels schien dann freilich alles für Ulm zu laufen. Jackson und Wank mussten jeweils nach dem 5. persönlichen Foul vom Feld. Ulm lag bis 8 Sekunden vor der Schlusssirene mit 1 Zähler vorne, ehe Minz die Partie mit einem Wurf aus der Halbdistanz tatsächlich noch drehen konnte. Am Ende gewinnt Würzburg hauchdünn mit 78 zu 77 und erzwingt damit ein entscheidendes 5. Spiel in Ulm.
Der neue deutsche Handballmeister Füchse Berlin fährt den Feiermodus langsam wieder runter. Heute gab es noch eine Ehrung beim regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Ab morgen wird wieder trainiert für das Final Four Turnier der Champions League am Wochenende in Köln. Sportvorstand Stefan Kretschmer.
Der ganz große Druck ist erstmal abgefallen. Der schwierigste Titel in meinen Augen im Welthandball ist gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Deswegen ist man jetzt schon erstmal erleichtert, auch wir natürlich. Und jetzt gilt es, in den Modus umzuschalten. Wir haben uns fürs Final Four qualifiziert. Und wenn wir schon mal da sind, dann können wir es auch gewinnen.
Und zwar am Wochenende. Das erste Spiel ist das Halbfinale. Sonnabend 15 Uhr gegen Nantes. Die ganze Partie live hier im Inforadio. Fußball. Borussia Dortmund hat wieder einen Bellingham. Job ist der kleine Bruder von Jude und wechselt zur kommenden Saison zum BVB. Peter Schulz.
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verstärkt sich mit dem englischen U21-Nationalspieler Jude Bellingham, dem jüngeren Bruder von Weltstar Jude Bellingham. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Premier League-Aufsteiger AFC Sunderland nach Dortmund und erhält einen Vertrag bis 2030. Übereinstimmende Medienberichten zufolge für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro plus Boni. Jude Bellingham wird dem BVB schon zur kommenden Club-WM ab dem 15. Juni zur Verfügung stehen. Besonders die Atmosphäre im Dortmunder Stadion soll dem 19-Jährigen überzeugt haben, zum BVB zu wechseln. Dort war er in der Vergangenheit häufiger zu Gast, um seinen älteren Bruder Jude zu besuchen. Der spielte von 2020 bis 2023 ebenfalls in Dortmund und wechselte dann zu Real Madrid. Jude Bellingham hatte in der vergangenen Saison entscheidenden Anteil am Aufstieg seines AFC Sunderland in die Premier League. Der 19-Jährige lief in 40 von 46 Saisonspielen auf, spielte fast immer über 90 Minuten und erzielte 4 Tore.
Der Sport mit Jens Christian Gussmann.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Berlin bekommt ein House of Games, ein Haus der Spiele. Schon bald sollen dort Unternehmen aus der ganzen Welt einziehen, die Computerspiele entwickeln oder aber auch Dienstleistungen in dieser Branche anbieten, die weiterhin boomt und Milliarden umsetzt. Heute fiel der Startschuss, mit dabei viel politische Prominenz und Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Kai Wegner steht im historischen Quartier Lux, wo in der Vergangenheit jahrzehntelang Glühlampen gefertigt wurden und wo bald die Gaming-Branche auf bis zu 15.000 Quadratmetern zu Hause sein soll. Der regierende Bürgermeister ist hörbar in Battle-Laune. Er sucht die verbale Schlacht mit anderen Städten wie München, in denen es ähnliche Projekte gibt, aber nicht in dieser Größenordnung.
So ein House of Games gibt es weder in Deutschland noch in Bayern und international auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig wie Berlin. Wir haben als Berlin etwas, was München eben nicht hat. Wir haben unfassbar viele kreative Orte.
Das House of Games soll der zentrale Anlaufpunkt für die gesamte Gaming-Branche werden. Für etablierte Firmen und Start-ups, Anbieter für Technologie und Dienstleistungen sowie Kultur- und Forschungseinrichtungen. Klar ist schon, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft ein großer Mieter sein wird, bekannt unter anderem für die Serien Far Cry und Assassin's Creed. Laut SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gibt es noch etwa 20 weitere interessierte Firmen. Die Mietverträge sollen nun ausgehandelt werden. Bis zum Jahresende soll das Lux-Gebäude umgebaut sein. Der Senat unterstützt das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Giffey sieht das als gut angelegtes Geld.
Dieses hier ist eine Investition in die Zukunft, in den Wirtschaftsstandort Berlin, darin, dass wir neue Investoren in die Stadt holen, dass wir die besten Talente, die besten Köpfe der Welt hier anlocken in diesem Bereich.
Und die, so die Wirtschaftssenatorin, würden dann ja reichlich Steuern in Berlin zahlen. Aktuell zählt die Games-Branche in Berlin und Brandenburg mehr als 300 Unternehmen, die zuletzt einen Jahresumsatz von insgesamt rund 500 Millionen Euro verzeichnen konnten. Die Stimmung beim Vorstellungstermin ist prima. Es gibt viel Lob, etwa von Steffen Walz, Geschäftsführer des brandneuen Startups Dirigent Intelligence.
Wir haben uns hier auch vorgenommen, hier einziehen zu können. Großartige Initiative, House of Games Berlin.
Sensationell gut, nennt Christian Stein von der Firma Players Journey den ersten Eindruck.
Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt, auch was wirklich die praktischen Rahmenbedingungen sein werden.
Wie hoch zum Beispiel die Mieten sind. Das würden auch die Grünen gerne wissen und sie haben weitere Fragen, etwa ob die Finanzierung langfristig gesichert ist und ob das Computerspielemuseum auch ins House of Games zieht. Dazu sagt Nicole Hane vom Computerspielemuseum.
Wir würden sehr, sehr gerne natürlich auch ins House of Games ziehen. Das ist aktuell eine Finanzierungsfrage. Wir sind ja ein gemeinnütziges, privates Museum. Wir leben von den Eintrittsgeldern. Das heißt, so ein Umzug von einem Museum ist einfach sehr, sehr teuer, leider.
Wenn mit dem Umbau alles nach Plan läuft, soll das House of Games Anfang 2026 offiziell eröffnet werden.
Berlin bekommt ein House of Games, Sabine Müller berichtete. Das rechtsextreme Magazin Kompakt wurde 2024 verboten, eine umstrittene Entscheidung auch unter Gegnern der Zeitschrift mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit. Die Magazinmacher wehrten sich dagegen, in einem Eilverfahren bekamen sie Recht und durften erstmal weitermachen. Ob die Zeitschrift endgültig vom Markt muss, soll in dieser Woche das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden. Und zu Prozessbeginn erschien heute auch Kompakt-Chefredakteur Jürgen Ilsesser.
Heute ist ein Glückstag für uns, denn heute ist unser Hochzeitstag. Deswegen gehen wir davon aus, dass nichts schiefgehen kann.
Jürgen Ilsesser gibt sich selbstbewusst. Zusammen mit seiner Frau ist er zum Bundesverwaltungsgericht gekommen. Sein Medienunternehmen habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, sagt der Gründer und Chefredakteur des rechtsextremen Kompakt-Magazins.
Kompakt verteidigt die freiheitlich-demokratische Ordnung gegenüber den autoritären Übergriffigkeiten der Regierung. Wir haben eine saubere Weste, juristisch gesehen, bei Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, Gewaltaufrufen.
Anders sieht das Bundesinnenministerium. Im Juli 2024 hatte die damalige Ministerin Nancy Faeser Ilsessers Medienunternehmen verboten. Die Begründung damals?
Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten.
Ob das Verbot rechtmäßig ist, soll das Bundesverwaltungsgericht nun endgültig entscheiden. Verteidigt wird die Kompakt GmbH dort von Rechtsanwalt und AfD-Politiker Laurenz Notdurft. Das Magazin ist ein wichtiges Medium für die rechte Szene und eng verwoben mit der AfD. Auch in Brandenburg. Dort hatte die Partei im Wahlkampf im vergangenen Jahr mehrere Veranstaltungen mit Kompakt geplant. Auch mit Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist Ilsesser immer wieder aufgetreten. Zum Beispiel in Gera im Oktober 2023, als Ilsesser vorschlug, ein neues Deutschland zu gründen, bestehend aus den neuen Bundesländern.
Aber nicht auf sozialistischer Grundlage, sondern als deutsches demokratisches Reich. Wir haben doch einen Reichskanzler in Gestalt von Björn Höcke.
Knapp ein Jahr später wurde Kompakt verboten. Die Polizei durchsuchte den Firmensitz Ilsessers Wohnhaus im brandenburgischen Falkensee. Einen Monat später setzte das Bundesverwaltungsgericht das Verbot im Eilverfahren aus. Bis heute. Nun will das Gericht entscheiden, ob die von Kompakt veröffentlichten Inhalte ein Verbot rechtfertigen. Ilsesser sei auf alles vorbereitet, sagte er am Morgen in Leipzig. Sollte das Gericht zugunsten von Kompakt entscheiden, werde man die Arbeit ausweiten.
Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt darüber, ob das Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt Bestand hat. Ein Beitrag war das von Landespolitikreporterin Annette Kufner. Wer mit der BVG in Berlin unterwegs ist, der hat es vielleicht schon mitbekommen. Die U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz ist zurzeit unterbrochen. Bei Bauarbeiten wurde der U-Bahn-Tunnel beschädigt. Jetzt ist auch die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck unterbrochen. Das betrifft ebenfalls die U3 und auch die U1. Das klingt alles ganz schön kompliziert. Die RBB24-Reporterin Helena Dähler hat sich das für uns vor Ort mal angeschaut.
Die wichtigste Info zuerst. Die U2 fährt. Das sollte man sich merken, denn die U2 ist auch die U-Bahn-Linie, mit der man die neue Streckensperrung zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck umfahren kann. Der Bahnhof Gleisdreieck ist seit langer Zeit schon Umsteigebahnhof für alle möglichen Streckensperrungen oder Linienanpassungen. Auch dieses Mal ist er, wie immer, ausgestattet mit Aufstellern, gelben Umleitungsfußabdrücken auf dem Boden und auch mit Mitarbeitenden der BVG, die bei Fragen unterstützen. Aber vor allem bei Touristinnen ist die Verwirrung groß, selbst nach dem Blick auf die Umleitungspläne.
Unten an der Treppe steht, ist ein Plan, in welche Richtung welche U-Bahn fährt. Das sieht man hier drauf nicht. Das sollte irgendwo mehr bezeichnet werden. Es geht ja in beide Richtungen, also muss man wissen, in welche U-Bahn steigt man, wenn man jetzt zum Potsdamer Platz möchte. Diese Richtung, ist das richtig?
Sie müssen Richtung Pankow fahren.
Wirklich? Sehen Sie?
Willi, ein Berliner, weiß, wie er mit der U1-U2-Kombi ans Ziel kommt. Aber auch er saß etwas verwirrt in der U-Bahn, weil auch da nicht immer Verlass ist auf die Bildschirme.
Was ich noch viel schlimmer finde, sind die Anzeigen innerhalb der Züge, dass die überhaupt nicht stimmen. Oben stand eben dauernd dran, zwar nach Gleisdreieck, aber dann stand dann Warschauer Straße, ist der nächste Bahnhof. Und wenn Gäste kommen aus anderen Städten oder so weiter und die schauen sich den Fahrverlauf in den Zügen an, der ihnen angezeigt wird, da kommt man nicht mehr zurecht.
Es ist zugegebenermaßen nicht immer einfach, aber deswegen schaut Willi wie viele andere auf den Bildschirm, den alle sowieso in der eigenen Tasche mit haben, das Smartphone.
Am besten findet man trotzdem über die Apps raus. Die Deutsche Bahn, der Deutsche Bahnnavigator ist manchmal besser als die App von der BVG.
Oder wie dieser Tourist ergänzt, die Navigations-App und ein bisschen Glück.
Google Maps and a bit of luck.
Zusammengefasst ist es so. Zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren Busse anstelle der U-Bahn. Die Busse fahren auch die Augsburger Straße an. Der Grund für die Sperrung da, der Tunnel der U3 wurde durch eine Baustelle beschädigt. Das muss jetzt repariert werden. Soll noch 2 Tage dauern, schreibt die BVG. Und die neue Sperrung auf der U1 und U3 zwischen Wittenbergplatz und Gleisdreieck kann prima mit der U2 umfahren werden. Da werden Schwellen getauscht. Das dauert jetzt noch knapp 3 Wochen bis Ende Juni.
Also noch ein bisschen Geduld. Helena Dehler war das über die Streckensperrungen der U1 und der U3. In Schönwalde-Glien im Havelland sind in der vergangenen Nacht 14 Kleintransporter vollständig ausgebrannt. Noch ermittelt die Polizei, aber vor Ort geht man von Brandstiftung aus. RBB24-Reporter Johann Frederik Paul hat sich heute ein Bild von der Lage gemacht.
Das Gewerbegebiet ist recht unscheinbar. Früher Militärgelände, heute sind hier einige Hallen, eine Paintball-Arena und der Parkplatz eines örtlichen Spediteurs. Heute Vormittag nach dem Brand sehe ich einen verzweifelten jungen Unternehmer, der seinen Mitarbeitern nur sagen kann, dass sie heute nicht fahren können. Vor dem Mikrofon möchte er aber nicht sprechen. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Sven Kratz erzählt von der Situation in der Nacht.
Hier war es die Problematik, dass die Transporter sehr dicht nebeneinander stehen, demzufolge die Brandausbreitung sehr schnell ging und dementsprechend für uns Schwierigkeiten waren, die Türen und Motorhauben zu öffnen.
Gegen 3 Uhr ist alles gelöscht. Zurück bleibt der Geruch von verbranntem Gummi und 25 Fahrzeuge, die zum Teil komplett ausgebrannt sind und nur noch wie Gerippe aussehen. Noch 10 Meter neben den heruntergebrannten Transportern sind an anderen Fahrzeugen Plastikteile abgeschmolzen. Der Wind drückte eine enorme Hitze herüber. Und am Zaun hängt noch ein gelbes Warnschild, das jetzt geschmolzenem Käse gleicht. Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme schaut mit Unverständnis auf die Szene, hinter der er Brandstiftung vermutet.
Damit wird ein Unternehmen geschädigt, damit hängen Arbeitsplätze am seidenen Faden und letztendlich ist irgendwo der Bürger, der nachher die Dienstleistung kriegen soll, ebenfalls hinten dran. Und solche Sachen kann es eigentlich nicht sein.
Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt in alle Richtungen und der Spediteur bangt darum, dass seine Versicherung die Kosten übernimmt. Immerhin, in den Wagen, die auch für Deutsche Post und Amazon fahren, war über Pfingsten keine Ware.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, wie immer zu finden in der ARD Audiothek oder aber auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz ist ein weiteres Opfer seinen Verletzungen erlegen. Damit wurden 10 Angegriffene getötet. Der Täter brachte sich außerdem selbst noch am Tatort um. 11 weitere Menschen wurden verletzt. Der 21-jährige Amokläufer hatte selbst die Schule früher besucht, aber ohne Abschluss verlassen. Die beiden eingesetzten Waffen besaß er legal. In der Nähe eines Verteilzentrums für Lebensmittel im Gazastreifen soll es zahlreiche Tote gegeben haben. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium teilte mit, mindestens 36 Menschen seien durch Schüsse ums Leben gekommen. Das israelische Militär erklärte, man habe hunderte Meter vom Verteilzentrum Warnschüsse abgegeben. Die Armee hat die Zugangsstraßen zum Zentrum zwischen 18 und 6 Uhr zu militärischem Sperrgebiet erklärt. In Berlin ist der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Bundesinnenminister Dobrindt warnte vor Angriffen auf die Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
So geht der Verfassungsschutz von rund 38.000 Linksextremisten aus und rund 28.000 Islamisten. Einen besonders deutlichen Anstieg hat es bei den Rechtsextremisten gegeben, auf jetzt rund 50.000. Davon rund ein Drittel gewaltbereit.
In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24, Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist.
Der Berliner Senat will ein Entwicklungszentrum für die Computerspielszene mit 4,6 Millionen Euro fördern. Dafür soll ab dem nächsten Jahr das Lux-Gebäude nahe der Warschauer Brücke umgebaut sein. Auf 15.000 Quadratmetern können dann Firmen, Vereine und Verbände einziehen. Die Bahn schafft die kostengünstige Familienreservierung ab. Künftig müssen alle Reisenden, auch Kinder, für eine Sitzplatzreservierung zahlen. Zusätzlich wird der Preis für eine Reservierung in der zweiten Klasse um 30 Cent teurer und liegt dann bei 5,50 Euro. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts wolkenreich mit einigen Schauern bei rund 11 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 14 Grad, in Guben 16 Grad. Morgen anfangs dichter bewölkt, danach allmählich freundlicher. Ab dem späten Nachmittag verbreitet sonnig bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 21.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Mit Christopher Gaube. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vor mehr als 3 Jahren, da wurde das Magazin Kompakt vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Bestrebung eingestuft. Im vergangenen Sommer sprach das Innenministerium dann ein Verbot aus. Das wurde allerdings im Eilverfahren ausgesetzt. Ob die Zeitschrift endgültig vom Markt muss, soll in dieser Woche das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden. Im Gerichtssaal sitzt seit heute auch Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer und der gibt sich optimistisch, wie Annette Kufner vom RBB berichtet.
Heute ist ein Glückstag für uns, denn heute ist unser Hochzeitstag. Deswegen gehen wir davon aus, dass nichts schiefgehen kann.
Jürgen Elsässer gibt sich selbstbewusst. Zusammen mit seiner Frau ist er zum Bundesverwaltungsgericht gekommen. Sein Medienunternehmen habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, sagt der Gründer und Chefredakteur des rechtsextremen Kompakt-Magazins.
Kompakt verteidigt die freiheitlich-demokratische Ordnung gegenüber den autoritären Übergriffigkeiten der Regierung. Wir haben eine saubere Weste juristisch gesehen bei Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, Gewalt aufrufen.
Anders sieht das Bundesinnenministerium. Im Juli 2024 hatte die damalige Ministerin Nancy Faeser Elsässers Medienunternehmen verboten. Die Begründung damals:
Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten.
Ob das Verbot rechtmäßig ist, soll das Bundesverwaltungsgericht nun endgültig entscheiden. Verteidigt wird die Kompakt GmbH dort von Rechtsanwalt und AfD-Politiker Laurenz Notdurft. Das Magazin ist ein wichtiges Medium für die rechte Szene und eng verwoben mit der AfD.
auch in Brandenburg. Dort hatte die Partei im Wahlkampf im vergangenen Jahr mehrere Veranstaltungen mit Kompakt geplant. Auch mit Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist Elsässer immer wieder aufgetreten, zum Beispiel in Gera im Oktober 2023, als Elsässer vorschlug, ein neues Deutschland zu gründen, bestehend aus den neuen Bundesländern.
Aber nicht auf sozialistischer Grundlage, sondern als deutsches demokratisches Reich. Wir haben doch einen Reichskanzler in Gestalt von Björn Höcke.
Knapp ein Jahr später wurde Kompakt verboten. Die Polizei durchsuchte den Firmensitz Elsässers Wohnhaus im brandenburgischen Falkensee. Einen Monat später setzte das Bundesverwaltungsgericht das Verbot im Eilverfahren aus. Bis heute. Nun will das Gericht entscheiden, ob die von Kompakt veröffentlichten Inhalte ein Verbot rechtfertigen. Elsässer sei auf alles vorbereitet, sagte er am Morgen in Leipzig. Sollte das Gericht zugunsten von Kompakt entscheiden, werde man die Arbeit ausweiten.
Informationen von Annette Kufner. Autoland Deutschland, das ist die Vergangenheit, auch die Gegenwart, aber was ist mit der Zukunft? Heißt es künftig Autoland China? Mit Macht drängt China mit billigen E-Autos in den europäischen Markt. Schon Ende des Jahres soll eine große Autofabrik der chinesischen Marke BYD in Ungarn mit der Produktion starten. Was Peking mit seinen milliardenschweren Investitionen dort für eine langfristige Strategie verfolgt, darum geht's jetzt in 11KM, dem Tagesschau-Podcast.
Noch kaufen die Deutschen am liebsten BMW, Mercedes und VW. Noch. Aber China hat andere Pläne. Innerhalb von wenigen Jahren ist China zum größten Autoexporteur der Welt aufgestiegen. Und jetzt drängt China auf den europäischen Automarkt mit Elektrofahrzeugen und mit Strategien gegen die EU-Einfuhrzölle. BR-Journalist Benedikt Nappen hat untersucht, wie chinesische Hersteller über Ungarn ihre Autos nach Europa bringen wollen. Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen von Report München, Kontraste und der SWR-Recherche-Unit. China verfolgt mit den E-Autos einen größeren Plan. Und der könnte die Machtverhältnisse der Weltwirtschaft verändern. Hallo Benedikt.
Hi Viktoria.
11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Und zu Beginn der Folge reisen wir jetzt mit Benedikt in den Süden der Volksrepublik China.
Also ich muss sagen, ich war auch das erste Mal in China für diese Recherche. Und wir waren in Shenzhen, das ist so die Tech-Metropole von China. Und das ist gleichzeitig auch die Stadt mit den zweitmeisten Wolkenkratzern der Welt. Also es ist eine Metropole, hat New York abgehängt, was das angeht. Da leben circa 18 Millionen Menschen. Als wir dorthin kamen, dachte ich, wow, das muss so eine vibrierende Megacity sein, alles voll Menschen. Und als wir am ersten Morgen aus unserem Hotel rauskamen und vor die Tür getreten sind, war es einfach still. Man hat wirklich die Vögel gehört und es war viel Verkehr da. Es sind Autos gefahren, es sind Roller gefahren. Aber das sind eben alles Elektrofahrzeuge. Also ab und zu sieht man mal einen Verbrenner und das erkennt man direkt, weil Verbrenner haben blaue Nummernschilder und die anderen, die Elektroautos und Hybridautos und Wasserstoffautos, haben grüne Nummernschilder. Und alles, was nicht grün ist, ist eine absolute Ausnahme. Und auch wenn man sich die Autos angeschaut hat, die sehen einfach anders aus. Das liegt daran, dass es ganz, ganz viele chinesische E-Auto-Firmen inzwischen gibt, die dort auf dem Markt sind. Man konnte sich durch so eine Ruhe durch diese Megametropole bewegen. Und da haben wir uns dann auch auf die Suche nach Antworten begeben. Warum hat China schon so viele Elektroautos und werden die bald auch bei uns auf der Straße sein? Wir waren bei BYD. BYD steht für Build Your Dreams und das ist ein riesiger chinesischer E-Autobauer. BYD hat im vierten Quartal 2023 erstmals dann auch Tesla übertroffen und sogar mehr Elektroautos ausgeliefert als die Amerikaner.
Längst haben chinesische Hersteller den einstigen US-Elektroauto-Pionier eingeholt, ziehen sogar beim Umsatz an der bekannten Marke vorbei. BYD verkaufte rund 4,2 Millionen Autos, davon 1,7 Millionen reine Elektroautos. Vor allem in China ist die Nachfrage groß.
Und BYD ist dabei, auf der ganzen Welt zu expandieren. Und das Hauptquartier von dieser Firma, das ist eben in Shenzhen. Und dort sind wir hingefahren und haben dann auch eine Führung übers Gelände bekommen, haben die ganzen Modelle vorgestellt bekommen Und das ist schon total beeindruckend, weil es wirklich eine riesige Modellpalette von dem Kleinwagen bis zu großen Pickup-Trucks gibt, die man hier so auch noch nie gesehen hat. Und dann haben sie aber auch so eine große Halle, wo sie ja die Innovationen wirklich zeigen. Viele Dinge, die es so hier überhaupt nicht gibt. Zum Beispiel auch die Ladesäule, die in 3 bis 5 Minuten ein E-Auto wieder sehr weit vollladen können soll, so dass dann der Unterschied zum Tanken irgendwann relativ vernachlässigbar ist. Und übers Gelände geführt hat uns eine junge Mitarbeiterin von BYD, die natürlich, wie sie uns erzählt hat, selber auch ein BYD-Auto fährt. Sie meinte, sie hat einen kleinen Wagen, der zwischen 300 und 400 Kilometer Reichweite hat und für den man in China deutlich unter 10.000 Euro bezahlt.
Also ein neues E-Auto kostet, ich habe es für die Folge extra nochmal nachgeguckt, in Deutschland im Schnitt rund 53.000 Euro. Also das sind ja Welten an Unterschied.
Absolut. Sicherlich einer der Gründe, warum in China inzwischen so viele E-Autos rumfahren.
Ja, und warum ist das so? Also warum können chinesische Autobauer ihre E-Autos denn so viel günstiger verkaufen? Und warum haben sie die westliche Konkurrenz offenbar auch in Sachen Technologie denn überholt?
Also das ist nicht Zufall, sondern das ist staatlich gelenkt. China plant sehr langfristig. Man sieht es immer wieder an den verschiedenen Strategien, die veröffentlicht werden. Zum Beispiel wurde 2015 eine Strategie, die heißt Made in China 2025, verabschiedet. Da geht es um Industriepolitik, um Wirtschaftspolitik. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sektoren und Sektorenziele, die China erreichen will, wo China führend sein will, wo China bestimmte Dinge erreichen will. Eines der Ziele war zum Beispiel auch bis 2025 mindestens 3 Millionen Elektro- und Hybridautos im Jahr zu verkaufen. Und im vergangenen Jahr haben sie mehr als 12 Millionen solcher Fahrzeuge ausgeliefert. Also sie haben das eigene Ziel um ein Vielfaches überschritten. Wie strategisch und wie langfristig China vorgeht, sieht man zum Beispiel auch an einem anderen Aspekt, der immer wieder postuliert wird. Und zwar steht zum Beispiel auch in dem Strategiepapier Made in China 2025, dass aus Made in China Created in China werden soll. Und es bedeutet, dass China nicht mehr die verlängerte Werkbank der Welt sein will, also der Zulieferer der europäischen Unternehmen, der Hersteller von günstigen Komponenten, sondern China will Created in China, also will eigene Produkte, eigene Marken auf den Markt bringen. Sprich, dass wir hier eben nicht mehr den BMW oder den Mercedes mit einer chinesischen Komponente kaufen, die niemand kennt, sondern dass wir dann hier direkt das BYD-Auto kaufen. Weil in dem Produkt, in der Marke einfach auch die größte Wertschöpfung steht und damit sich China auf jeden Fall verspricht, wirtschaftlich mehr zu profitieren. Das ist alles zentral gesteuert und das sind zentrale Vorgaben, die man sich als Staat gibt. Und dann gibt es verschiedene Methoden und Mittel, wie das umgesetzt wird. Und in China gibt es Dutzende eigene E-Auto-Hersteller inzwischen. Der Wettbewerb in China ist extrem hart, was das angeht, zwischen den einzelnen Unternehmen. Aber die Unternehmen, die werden staatlich gefördert. Also da gibt es verschiedene Formen von Subventionen, von Anreizen, von verschiedenen Dingen, wie der Staat den Unternehmen unter die Arme greift, um einfach schnell groß zu werden. Also das reicht von günstigen Grundstücken zu Kaufanreizen bis hin zu ja günstigen Krediten auch für die Unternehmen. Und so ist es dann möglich, dass China diese enorme Anzahl aktuell an E-Auto-Herstellern aufbauen konnte, dass der Wettbewerb gerade brutal hart ist dort und dass China gleichzeitig aber auch so viele E-Autos produziert, dass sie die gar nicht mehr im eigenen Land verkaufen können. Und das ist genau der Punkt, wo es jetzt wirklich spannend wird, weil viele chinesische Hersteller jetzt auf den Weltmarkt drängen. Und da kommt dann das Thema Subventionen und Zölle ins Spiel.
Elektroautos aus China sind konkurrenzlos günstig, auch deshalb, weil die Regierung sie subventioniert. Die EU-Kommission hat nun vorläufige Strafzölle auf die Einfuhr von E-Autos aus China beschlossen, je nach Hersteller zwischen 17% und 38%.
Aber auch hier in Deutschland oder allgemein in der EU unterstützen ja Regierungen, heimische Unternehmen und sogar ganze Branchen mit Subventionen. Also was ist denn das Problem mit den chinesischen Subventionen?
Also wenn man sieht, dass Hersteller in dem Fall in China vom Staat unterstützt werden, günstige Grundstücke bekommen, günstige Produktionsmöglichkeiten, Kredite und so weiter. Zum Beispiel bei Krediten geht es darum, wenn ein Unternehmen Kredite bekommt, deren Zinsen nicht am Marktniveau orientiert sind, sondern die deutlich günstiger sind. Dann ist es ein unfairer Vorteil, weil den die anderen Unternehmen, die mit diesem Unternehmen in den Wettbewerb treten, nicht bekommen. Wenn du die andere Wirtschaftsbereiche anschaust, da hat man ja auch diese Problematiken gesehen, zum Beispiel bei Solarzellen. Da war das auch so, da hat China auch eine massive Überproduktion irgendwann stark subventioniert hinbekommen. und hat die weltweit verkauft und ganz schnell, dadurch, dass sie so günstig waren, sind die europäischen Hersteller pleite gegangen. Ich meine, Deutschland war lange führend dabei, jetzt gibt's quasi keine Hersteller mehr in Deutschland. Hm. Und damit ist die Industrie hier tot und jetzt kann China auf dem Markt quasi machen, was es will, weil alle Solarzellen von da kommen. Und diese Gefahr sieht man auch in anderen Branchen, wie jetzt in der E-Auto-Branche oder aktuell auch in der Windkraftbranche, wo auch gerade chinesische Unternehmen stark auf den Markt drängen. Und deswegen gibt's die Zölle auf die chinesischen E-Autos.
Bringt das denn was?
Das bringt dann was, wenn das fertige Auto aus China geliefert wird. Das bringt nichts, wenn man eine Lücke findet. Das ist genau die Lücke, auf die wir in Ungarn gestoßen sind. Dass China versucht, nicht das fertige Auto zu liefern, sondern die Einzelteile und das Auto dann in der EU zusammenzusetzen. Dann ist es ein Auto aus chinesischen Teilen und die Zölle auf die einzelnen Autoteile sind deutlich geringer.
Mhm.
Und dann werden die Teile in der EU wieder zusammengesetzt und dann ist es ein chinesisches Auto made in Europe und dann fallen nicht mehr die hohen Zölle auf E-Autos auf das Auto an und dann kann es hier verkauft werden.
Warum ist denn das so, dass das auf die Autoteile viel niedriger ist? Also es klingt jetzt so, als würde sich die EU da ganz schön veräppeln lassen, wenn das auf diese Weise zu umgehen ist.
Auch da gibt es wieder verschiedene Gründe. Ein sehr offensichtlicher Grund ist, dass die Autoteile in der EU nicht nur von chinesischen Herstellern zusammengesetzt werden, sondern auch die europäischen Autobauer viele Komponenten aus China beziehen. Also zum Beispiel viele der Batterien für E-Autos oder der Batteriezellen kommen aus China.
Mhm.
Und wenn man da jetzt auch hohe Zölle drauflegen würde, dann würde das auch die deutschen und die europäischen Autobauer treffen.
Und das wiederum wollen sich jetzt auch chinesische Autobauer zunutze machen. Die wollen die Autos in Zukunft auch in Europa bauen. In Ungarn, hast du gesagt. Und da wart ihr auch für die Recherche. Was habt ihr dort recherchiert?
Also wir sind in Ungarn quer durchs Land gefahren und haben vor allen Dingen Baustellen gesehen. Und nicht kleine Baustellen, sondern das sind wirklich riesige Megabaustellen. Zum Beispiel waren wir in Szeged im Süden von Ungarn bei einer riesigen Baustelle, wo BYD, dieser extrem erfolgreiche E-Autobauer aus Shenzhen, aus China, gerade ein Werk baut. Wenn man da zum Tor kommt, ist das leider sehr schwierig, überhaupt was zu sehen. Also es sind einfach große Zäune drumherum und die Eingangstüren sind zum Beispiel mit Gesichtserkennung gesichert für die Bauarbeiter schon.
Mhm.
Man sieht Wohncontainer, wo auch viele chinesische Bauarbeiter untergebracht waren. Die haben wir auch gesehen und haben wir auch immer wieder versucht anzusprechen. Aber da sind wir nicht so viel weitergekommen. Aber wenn man sich dann von hinten dieser Baustelle nähert, also da sind wir dann über so einen Feldweg durch den Wald gefahren und irgendwann stand man auf so einer kleinen Anhöhe und konnte über diese gesamte Baustelle drüber schauen. Da hat man einfach gesehen, wie immens groß das ist. Also in dieser Fabrik alleine sollen ab Ende dieses Jahres schon 200.000 E-Autos pro Jahr fertiggestellt werden, die dann auf den europäischen Markt sollen.
Wieso baut China dieses Werk ausgerechnet in Ungarn?
Bei Ungarn und Viktor Orban, da scheint China wirklich offene Türen gefunden zu haben.
Ja, Viktor Orban ist der ungarische Ministerpräsident.
Ja, genau. Und Ungarn ist ja ein total kleines Land, hat irgendwie 10 Millionen Einwohner, die Wirtschaftsleistung ist ungefähr so groß wie die von Berlin. Also das ist wirklich sehr überschaubar.
Mhm.
Und trotzdem, in den vergangenen Jahren sind durchschnittlich 34% der chinesischen Direktinvestitionen in die EU nach Ungarn geflossen. Und das haben wir uns dann genauer angeschaut. Und diese Investitionen oder die Unternehmen, die dort investiert haben, sind vor allem Unternehmen, die entweder E-Autos komplett bauen oder E-Auto-Batterien bauen.
Mhm.
Und da entsteht gerade so ein riesiger Hub von Unternehmen aus diesem Bereich und die siedeln sich dort an, um eben dann entweder andere Firmen zu beliefern oder aber dann tatsächlich die kompletten chinesischen E-Autos hier zusammenzubauen und dann auf den europäischen Markt zu drängen. Und vor allen Dingen von der Politik muss man sehen, gibt's eine große Offenheit gegenüber diesen chinesischen Investitionen. Also man scheint sich in Ungarn von politischer Seite da große Vorteile zu versprechen.
Ja, welche denn eigentlich? Also was hat Ungarn von dieser Partnerschaft?
Was man sich in Ungarn jetzt von politischer Seite von den chinesischen Investments ganz konkret verspricht, das haben wir auch eine Expertin gefragt, und zwar die Agnes Sunoma, die ist Professorin an der Corvinus-Universität in Budapest.
I'm working on Chinese economic footprint in Central and Eastern Europe, in particular on Chinese companies' investment activities in countries such as, for instance, Hungary.
Tatsächlich fragt sie sich auch ein bisschen, wo die Vorteile für Ungarn liegen.
Well, we do not see them clearly yet, to be honest, and that is one of the reasons why many economists and political scientists are criticizing those investments, because Most of these investments are connected with manufacturing activity, assembly activity, which means that the Hungarian added value is very low.
Sie sieht es ein bisschen so, dass die große Wertschöpfung in dem Fall bei den chinesischen Unternehmen bleibt, also BYD, was unter dem eigenen Markenname die Fahrzeuge dann nach Europa bringt, aber dass diese Tätigkeit des Zusammensetzens der einzelnen chinesischen Teile eine relativ geringe Wertschöpfung hat und damit auch nur relativ geringe Vorteile für Ungarn und für die ungarische Wirtschaft dadurch entstehen.
So I would say that as of now it is quite difficult to say how it is going to be beneficial from the Hungarian perspective.
Also das heißt, wenn die wirtschaftlichen Vorteile nicht so groß sind, dann muss es ja andere geben.
Naja, man kann auch sehen, dass es schon eine politische Nähe zwischen Viktor Orban und Xi Jinping gibt.
Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat in Budapest seine knapp fünftägige Europareise abgeschlossen. Bei einem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban vereinbarten beide Länder eine umfassende strategische Partnerschaft.
Zum Beispiel war der Xi Jinping letztes Jahr auch in Ungarn zu Besuch. Und hat bei dieser Gelegenheit auch dafür geworben, dass er sich dafür einsetzen möchte, dass die Beziehungen zwischen Ungarn und der EU noch enger werden. Was eigentlich ja ein bisschen abstrus erstmal klingt, weil wenn man sich die Beziehungen zwischen Ungarn und der EU anschaut, dann sieht man, dass Ungarn und die EU immer weiter auseinanderdriften, dass es da immer mehr Konflikte gibt.
Ja, es gibt auch oft Kritik eben vor allen Dingen an Viktor Orban und an seiner Vorstellung von Demokratie immer wieder. Ne? Da kracht's immer wieder ein bisschen in der EU.
Die EU-Kommission hat ihren aktuellen Bericht vorgelegt, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern bestellt ist. Die Kommission sieht die Entwicklung bei den meisten der 27 EU-Staaten relativ positiv. Ausnahme ist erneut Ungarn.
Ganz genau. Und das ist auch wieder ein total spannendes Thema, wo man wieder die politische Verbindung zwischen Ungarn und China sieht. Zum Beispiel wurde Ungarn ja immer wieder Gelder von der EU eingefroren, in Fällen, wo es genau um diese Rechtsstaatsprinzipien ging und Reformen, die Ungarn nicht entsprechend umgesetzt hat, wie die EU das gerne gehabt hätte. Mhm. Und da gab es tatsächlich einen ganz konkreten Fall, wo die EU Ungarn Fördermittel von gut 1 Milliarde Euro gestrichen hat. Und dann konnte man sehen, dass fast parallel dazu Ungarn einen Kredit von chinesischen Staatsbanken für genau 1 Milliarde Euro bekommen hat. Die politische Nähe zwischen China und Ungarn, die sieht man auch immer wieder, wenn man sich das Abstimmungsverhalten Ungarns auf EU-Ebene anschaut. Zum Beispiel war das im März 2017, also schon echt lange her, da hat Ungarn ein gemeinsames Schreiben der EU blockiert, das die mutmaßliche Folter von inhaftierten Anwälten in China verurteilt. Dann 2019 wieder ganz ähnlich, Ungarn hat eine EU-Erklärung blockiert, wo es um das neue Sicherheitsgesetz von China für Hongkong ging. Das gleiche dann wieder 2021, da hat Ungarn wieder Veto eingelegt, da ging es wieder um Chinas Hongkong-Politik, die von der EU kritisiert wurde. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele, wo man immer wieder gesehen hat, dass Ungarn die Interessen Chinas auch auf EU-Ebene verteidigt. Und zu China haben wir immer wieder ein gespaltenes Verhältnis, also mal wichtige Handelspartner, mal auch Rivale. Und wir waren auch hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr und da haben wir ein Exklusivinterview mit dem NATO-Generalsekretär, mit Mark Rutte, bekommen und ihn gefragt, ja, wie steht die NATO zu China? Und er hat ganz klar gesagt, China, das ist unser Gegner.
China clearly is an adversary and they are imposing an increasing threat. We are watching the build-up of the Chinese Navy, the military. They will have 1,000 nuclear warheads by 2030. So we clearly have to be mindful of their role in the world.
And China würde immer weiter militärisch aufrüsten. Wir müssen uns vor China in Acht nehmen.
Und jetzt hast du gesagt, also Ende 2025, da soll von diesem BYD-Werk in Ungarn, sollen schon die ersten Autos vom Band gehen. Und das sollen eben Hunderttausende E-Autos sein, die dann in Europa verkauft werden. Also für Deutschland insgesamt wirtschaftlich ist es jetzt vielleicht nicht so erfreulich, wenn unserem wichtigsten Industriezweig da der zukunftsfähige Rang abgelaufen wird. Aber aus Verbrauchersicht ist das doch eine gute Nachricht, oder?
Nicht nur aus Verbrauchersicht, auch aus Umweltsicht ist es sicherlich gut, wenn wir mehr günstige E-Autos auf dem Markt haben und da einfach ein härterer Wettbewerb auch in Europa entsteht.
Immer mehr Menschen in Europa entscheiden sich für ein Elektroauto einer chinesischen Marke.
Der Marktanteil an chinesischen E-Autos in der EU stieg innerhalb von 4 Jahren von 1,9 auf 14,1%.
Das Thema E-Mobilität und Umstieg, das ist ja ein Thema in Deutschland seit Jahrzehnten. Die Autoindustrie ist mit unser wichtigster Wirtschaftszweig. Und ja, da gibt es eben auch Vorwürfe an die Industrie, dass sie das schlichtweg verschlafen haben. Gibt es jetzt überhaupt noch irgendeine Chance, das wieder einzuholen?
Ich frage mich ja immer, warum jetzt gerade in den letzten Monaten so erstaunt auf diese Nachrichten reagiert wird, Umsatz deutscher Autobauer in China bricht ein.
Ja.
Da muss man sich eigentlich wirklich nur diese Strategiepapiere der chinesischen Regierung anschauen. Also eigentlich war das völlig absehbar und da stand sogar schwarz auf weiß veröffentlicht, da China setzt alles auf eine Karte und die heißt E-Mobilität.
Mhm.
Und da frage ich mich ein bisschen, warum wir uns wundern, wenn wir sagen, hey, unsere Verbrenner, komischerweise will die in China jetzt niemand mehr kaufen. Ich glaube, um mit China gleichzuziehen, das ist wirklich schwierig.
Mhm.
Einfach weil es so viele chinesische Unternehmen gibt, die sich inzwischen auf diesem Markt tummeln.
Mhm.
Der Wettbewerb ist so groß und man sieht es auch, also die Innovationen, also diese Autos, was die alles hatten. Wenn man dann abends nach Hause gefahren ist, konnte man hinten die Leinwand runterfahren lassen, den Beamer ausklappen und sich erstmal einen Kinofilm angucken. Natürlich mit Sprachsteuerung gestartet, während das Auto autonom über die Autobahn fährt. Die Innovation, die ist da in China. Und durch diesen extrem starken Wettbewerb, dem sicherlich viele der Unternehmen auch zu Opfer fallen werden. Also es wird da bestimmt nicht in 5 Jahren noch so viele E-Auto-Hersteller geben, wie es heute gibt. Aber die, die durchkommen, die, die überleben, die sind halt einfach so weit vorne, dass sich, glaube ich, alle europäischen und deutschen Hersteller extrem anstrengen müssen. Und vor allem in Bereichen wie der Batterietechnik, da ist es fast unmöglich, weil China da einfach so enteilt ist und quasi den gesamten und mit Abstand den größten Teil des Weltmarkts beherrscht und es einfach da keine Konkurrenz in Deutschland gibt.
Okay, also und das heißt, so wie das da geplant ist, eine eigene BYD-Fabrik in Ungarn und das ist dann auch legal und in Ordnung?
Das ist grundsätzlich erstmal total legal und in Ordnung. Aber man muss sagen, auch bei dieser BYD-Fabrik gibt es jetzt eine Untersuchung von der Europäischen Kommission, ob auch die Fabrik in Ungarn auf unzulässige Weise von China subventioniert wurde.
Was würdest du denn jetzt sagen, Benedikt, nach deiner Recherche? Sehen wir bald auf deutschen Straßen neben BMW und VW auch ganz selbstverständlich vielleicht die chinesische Automarke BYD?
Ich kann mir das total gut vorstellen. Also ich denke, in Deutschland hat das Auto ja immer noch so einen besonderen Stellenwert. Klar gibt es viele Leute, die auf die Marke schauen, das Auto als Statussymbol. Aber es gibt einfach auch Leute, die ein möglichst günstiges, zuverlässiges Auto brauchen. Und wenn das dann noch einen super Komfort hat und eine gute Reichweite, günstig ist, gut für die Umwelt, hey, dann glaube ich, dass viele Leute sagen, ja, da spricht aber nichts gegen das chinesische Auto, was preislich wahrscheinlich einfach viel besser dasteht als die europäische oder die deutsche Alternative. Und bei unserer Reise nach Shenzhen, also so in diese Mega-Tech-Metropole Chinas, da haben wir an ganz vielen Ecken und Enden gesehen, dass China uns meilenweit voraus ist. Dass China jetzt die Dinge testet, die dann, wenn sie funktionieren, in einigen Jahren zu uns Einzug halten könnten. Also ich glaube, das sind wirklich jetzt spannende Zeiten. Und als wir in Ungarn waren, haben wir wirklich noch diese Baustellen gesehen, wo es für uns auch noch ein bisschen unvorstellbar war, dass da in wenigen Monaten, also Ende des Jahres, schon die ersten Autos vom Band rollen sollen und die ersten Batteriezellen gefertigt werden sollen. Aber, und das haben uns alle immer wieder bestätigt, das soll Ende 2025 starten. Und somit ist es jetzt eigentlich tatsächlich die spannende Zeit, wie gehen die europäischen, wie gehen die deutschen Autobauer damit um? Ja, und wie wird es in den nächsten Jahren bei uns hier aussehen?
Und das war 11KM, der Tagesschau-Podcast, heute mit Benedikt Nabben und Viktoria Kobmann. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Und damit endet auch der ARD-Infoabend. Ich bin Christopher Gaube, schön, dass Sie mit dabei waren. Gleich geht's hier auch gut informiert weiter mit der ARD-Infonacht. Tschüss, machen Sie's gut.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Pocoing Choing. Guten Abend. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz ist ein weiteres Opfer an seinen Verletzungen gestorben. Damit wurden 10 Angegriffene getötet. Der Täter brachte sich außerdem selbst noch am Tatort um. 11 weitere Menschen wurden verletzt. Der 21-jährige Amokläufer hatte die Schule früher selbst besucht, aber ohne Abschluss verlassen. Die beiden eingesetzten Waffen besaß er legal. In der Nähe eines Verteilzentrums für Lebensmittel im Gaza-Streifen soll es viele Tote gegeben haben. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium teilte mit, mindestens 36 Menschen seien durch Schüsse ums Leben gekommen. Das israelische Militär erklärte, man habe hunderte Meter vom Verteilzentrum Warnschüsse abgegeben. Die Armee hat die Zugangsstraßen zum Zentrum zwischen 18 und 6 Uhr zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Flexible Lösungen, um mobil sein zu können, die braucht aus Sicht des Brandenburger Seniorenbeauftragten Asmus ältere Menschen auf dem Land. Für weite Wege gäbe es bereits gute Angebote, sagte er in RBB 24 Brandenburg aktuell. Es seien aber weitere, flexiblere, bedarfsgerechtere und barrierefreie nötig.
Es gibt Plusbusse, Bürgerbusse, Rufbusse, die durchs Land fahren. Und daneben braucht es aber, und es wird ohne die Zivilgesellschaft nicht gehen, eben Nachbarschaftshilfe, gerade auf dem Dorf. Wir wollen das auch weiter unterstützen, diese neuen Nachbarschaften fördern. Dafür haben wir zum Beispiel Dorfkümmerinnen und Dorfkümmerer über Pflege vor Ort als Programm, die sich dann um solche Dinge auch kümmern und die Menschen wieder zusammenbringen.
Die Feuerwehr ist in Angermünde weiterhin im Einsatz, um den Brand in einer Halle zu löschen. Das 4000 Quadratmeter große Gebäude brennt seit dem Nachmittag. Dort gelagert sind Strohballen für eine Biogasanlage. Auch der Katastrophenschutz hat dort Materialien deponiert. Nach Angaben der Feuerwehr besteht Einsturzgefahr. Die Brandursache ist unklar. In Berlin soll das sogenannte saubere Küchengesetz wieder abgeschafft werden. Das steht in einem Gesetzentwurf der Justizverwaltung, der dem RBB vorliegt. Der Zeitpunkt ist noch offen. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Das saubere Küchengesetz ist seit Anfang 2023 in Kraft. Hygienebarometer sollen Verbraucher informieren, wie sauber die Küchen zum Beispiel in Restaurants oder Cafés sind. Doch es fehlt genügend Personal, um Hygienekontrollen durchzuführen. Zudem gingen die momentanen Regelungen über das hinaus, was für die Lebensmittelsicherheit zwingend notwendig ist.